Heute in CT Uplink GTA 5, gefälschte Smartphone-Akkus bei Amazon und Vorratsdatenspeicherung.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen bei CT Uplink aus den CT-Katakomben. Herzlich willkommen bei der nerdigsten Show im deutschen Internet-Äther. Ach, weiß ich auch nicht, egal. Nerdig auf jeden Fall. Ja, heute sind mit dabei
Christian Wölbert,
Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort
und Holger Bleich aus dem Internet-Ressort.
Und ich bin Jan-Kino Janssen. Ja, schön, dass ihr da seid. Und wir haben heute wirklich eine sehr, sagen wir mal, abwechslungsreiche Mischung, würde ich mal sagen. Wir haben heute alles dabei, Politik und so einen Verbraucherschutzskandal und wir haben Spiele dabei.
Gaming.
Du hast GTA 5 gespielt. Das ist irgend so ein kleines Computerspiel, ne? So wie Angry Birds sowas.
Das ist so ein kleines Computerspiel. Ein neuer Teil kam in der Serie raus. Das ist ein Open World Meisterwerk, haben wir drüber geschrieben bei Heise Online und in der CT. Weil es halt das erste Spiel ist, was eine offene Stadtwelt, also wirklich realitätsgetreu simuliert.
Aber das haben ja vorher schon andere Spiele zumindest auch versucht. Also auch GTA war ja schon bei Vice City, was ist, glaube ich, 10 Jahre alt oder so schon. Ne? Die also, haben ja auch schon versucht, so eine Stadt zu simulieren. Was ist denn jetzt an GTA 5 so viel toller?
Also das versuchen sie seit Anfang an. GTA gibt es ja seit 1997, da kam das erste raus. Aus der Vogelperspektive hat man da die Charaktere gesehen und die Spielzüge. Und das ist eine Serie, die sich peu à peu weiterentwickelt hat. Neue Grenzen ausgereizt und ausgetestet hat, sowohl grafisch als auch spielerisch und auch erzählerisch. Und bei GTA 5 ist einfach das Fantastische, dass A, die Grafik sich sehr, sehr stark verbessert hat, dass die Möglichkeiten, die man als Spieler hat, sehr erweitert wurden. Also man kann jetzt Yoga machen, man kann Tennis spielen, man kann Golf spielen, man kann joggen, man kann Marathon laufen und man hat eine riesige Spielwelt abseits der Stadt selber, die Los Santos heißt.
Gehen, ne?
man kann zumindest mit dem Auto an der Straßenseite in der Nacht halten.
Okay.
Das ist aber kein neues Feature.
Ah ja, gut. Das gab es bei GTA 4 auch schon.
Das gab es auch schon in Vice City, was du erwähnt hattest. Ja.
Okay.
Genau.
Okay,
aber du hast recht, also GTA 5 selber ist auch jetzt nicht neu rausgekommen, sondern die PC-Version ist erschienen.
Genau.
Ursprünglich gab es das Spiel für die Xbox 360 und für die PS3. Das war im September 2013, das ist also schon sehr, sehr lange her. Und Rockstar ist bekannt, dass sie nicht sofort GTA für alle Versionen oder für alle Plattformen rausbringen, sondern Stück für Stück. Also mit dem PC lassen sie sich deswegen Zeit, weil A, natürlich die Portierung etwas dauert und B, sie mit der Konsolenversion wesentlich mehr Geld verdienen.
Mhm.
Also bis jetzt ohne
also
die PC-Version.
Meinst, die haben jetzt nicht die ganze Zeit nonstop dran gearbeitet an der PC-Version, sondern das war auch ein bisschen Strategie, das ein bisschen zu verzögern.
Also ich glaube schon, dass sie länger dran nonstop dran gearbeitet haben, weil sie haben das Spiel erweitert. Also sie haben neue Musik eingefügt, sie haben die Engine angepasst, sodass sie auch auf PC-Hardware sehr gut läuft, den Online-Modus integriert, neue Effekte hinzugefügt und so weiter und so fort. Sie haben
Ego-Modus, den gab es auch schon in der
PC. Genau, Ego-Modus gab es in der sozusagen zweiten von drei Fassungen von GTA 5, also für die PlayStation 4 und Xbox One. Die kam im November 2014 heraus und da war erstmals der Ego-Modus auch dabei.
Was ist denn der Ego-Modus? Ich bin kein GTA-Spieler.
Also Ego-Modus ist sozusagen der Modus, dass du aus der Ich-Perspektive spielen kannst.
Achso, ich dachte, wir können ja auch, wir haben, glaube ich, ein paar Screenshots dabei. Die können wir für die Leute, die uns als Video gucken, können wir jetzt mal einblenden.
Ob da jetzt der Ego-Modus dabei ist,
weiß ich nicht. Das sieht irgendwie alles so, ach guck mal. Also normalerweise ist GTA klassisch so Tomb Raider-mäßig, Third Person, dass du sozusagen so einer Figur über
genau.
Die, du siehst die, guckst, du schwebst so,
ach, jetzt
guckst
weiß ich,
über
was
die
ihr
Schulter.
Meint. Ah, okay, alles klar.
Und du kannst jetzt zum ersten Mal bei der neueren Next-Generation-Version bei GTA 5 kannst du mit einer Taste ranzoomen, dass du sozusagen
also das aus der Ego-Perspektive. Ein First-Person-Shooter.
Richtig. Okay. Und da haben sie dann sogar auch, sorry, das...
Ich ergänze deinen Satz, die Cockpits neu gestaltet,
richtig, genau.
Und neue Waffeneffekte.
Man hat vorher halt keine Cockpits gesehen. Ich habe das nämlich, genau. Ich habe jetzt gerade so blöd gefragt, ich habe das natürlich auch gespielt, das Spiel.
Ich wollte gerade fragen, kennst du das gar nicht? Der letzte Mensch.
Auf der PS3 habe ich mir das...
Vorletzte.
Auf der PS3 habe ich mir... Oder hat das von euch auch einer gespielt, jemand? Oder...
Also ich habe nur GTA 1 gespielt damals und dann noch irgendwie, glaube ich, GTA 3 oder 4 auf dem Handy, als App. Als ich das iPhone 3GS neu hatte, fand ich es total cool, damit GTA zu spielen. Wahrscheinlich finde ich das ein bisschen lustig.
Von der Steuerung, ja, doch, ich habe das auch gemacht, aber es ist von der Steuerung echt...
Ja,
es gibt ja jetzt auch sogar San Andreas für iOS oder für Android.
Ich glaube, Android auch, ja, weiß ich gar nicht.
Und das habe ich die ersten 10 Missionen irgendwie mal auf so einem Langstreckenflug gespielt und das...
Spielt man das mit dem Gyrosensor, oder?
Nein, es wird dann es wird ein Gamepad eingeblendet, aber ich meine, das sind
virtuelle Tasten.
Also über FIFA.
Ist nicht so richtig geil. Aber auf jeden Fall habe ich GTA 5 für die PS3 auch gespielt und als ich das, also schon nach einer halben Stunde habe ich gesagt, okay, das wird wahrscheinlich irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen, weil das wirklich das erste Spiel ist, das wirklich eine authentisch sich anfühlende Stadt baut. Weil ich fand es so krass, man fährt dann irgendwie in so eine Ecke, die so ein bisschen ärmer ist, so ein bisschen slumartig oder so. Und die Leute verhalten sich da komplett anders. Wenn man da ein Auto klaut, dann rennen die dir gleich mit einem Baseballschläger hinterher. Und so, mein Auto geklaut, ich hau dich um. Und sagen das dann auch, also auf Englisch. Und wenn man dann eher in so ein Snob-Viertel fährt, dann sind die ja so, ja, nehmen Sie das Auto. Ne? Also die Leute verhalten sich anders. Man hört nie irgendwelche Sprüche zweimal. Da stehen wirklich Leute an der Straßenecke und labern rum. Und wenn du da nochmal hinfährst, dann reden die über was anderes. Das finde ich
also es wirkt zumindest so.
Genau. Ja, irgendwann wird man wahrscheinlich
zu plätten. Man sollte auch nicht durch Snobviertel fahren mit der rechten Maustaste gedrückt, dann hält er nämlich den Stinkefinger raus, dann wären auch die Snobs ein bisschen aggressiver. Also,
okay. Aber man entdeckt ständig irgendwelche Sachen. Und was ich halt so toll finde daran, ist, ich muss sagen, dass ich die Missionen relativ platt auch nicht. Macht schon Spaß, aber da hat sich nicht viel getan. Aber dass diese Stadt aus sich selbst heraus so eine künstliche Intelligenz hat, Kumpel von mir, der hat dann gesagt, sag mal, gibt es ja irgendwie auch einen Flughafen? Und dann habe ich wirklich auf der physischen Karte, die bei dem Spiel dabei gewesen ist, geguckt, wo der Flughafen ist, weil auf der virtuellen Karte war das noch ausgegraut. Und dann, ja, hier irgendwie im Nordosten, dann sind wir da hingefahren. Dann hat es geregnet und Nacht wurde Nacht und so. Und dann sind wir da den Schlagbaum durchgefahren, so rums. Und auf einmal kam da diese Flughafenpolizei so von allen Seiten. Und das war alles total atmosphärisch und hat sich total echt angefühlt. Und wir haben dann versucht, irgendwie eine 747 zu kapern, was irgendwie nicht richtig geklappt hat. Aber dieses ganze Feeling, das musste man sich erstmal vor Augen führen, dass das keine geskriptete Mission gewesen ist, sondern dass das wirklich dieses Spiel...
Also es greift halt schön ineinander, ne? Das haben sie also wirklich gut gemacht. Was man nur natürlich noch erwähnen muss, wir reden jetzt die ganze Zeit vom Spielen, es gibt wahrscheinlich selbst heute noch Spieler, die es immer noch nicht installiert haben. Also das war in der Woche ein ziemlich großes Thema.
Ja, wollte ich auch mal sagen. Ja,
also das Spiel selber ist etwas über 60 GB groß.
Wie viele DVDs? Was hatte ich gehört?
7 DVDs, Double Layer voll.
Wieso? Gibt es keine Blu-ray-Version, oder?
Nee, es gibt keine Blu-ray-Version. Es wird auf DVD ausgeliefert.
Und, warum eigentlich nicht? Lohnt sich das nicht irgendwie? Denken die Leute haben...
Letztendlich hat jeder DVD-Laufwerk, aber nicht jeder Blu-ray. Also ich glaube, die Zielgruppe ist oder die Installationsbasis ist immer noch zu klein. Mhm. Und was ich sagen wollte, ist, das Problem ist, selbst wenn du die 7 DVDs installiert hast, lädt der dann halt nochmal einen 5 GB großen Day-One-Patch von den überfüllten und überlasteten Rockstar-Servern. Und wenn du den fertig hast, nochmal ein 350 Megabyte großes Update. Und man kann im Internet lesen, dass selbst dieses 350 Megabyte große Update mit weniger als 5 Gigabyte pro Sekunde heruntergeladen wurde. Dann kann man sich vorstellen, wie glücklich die Leute waren.
Ich habe also auch im Netz gelesen von wegen, ja wieso, ich habe es als Raubkopie und bei mir läuft. Das ist alles kein Problem. Und die Leute, die da 50 Euro oder 60 sogar für ausgegeben haben, die haben sich natürlich wirklich richtig
verarscht. Ich bin gar nicht sicher, ob das schon einen Crack gibt. Bist du sicher?
Ich habe es nur gelesen, ich glaube sogar bei uns im Forum, dass Leute gesagt haben.
Ja, wenn es bei uns im Forum steht, dann wird es schon stimmen.
Irgendwo habe ich gelesen, es gab nämlich zum Beispiel auch, das haben wir ja ausprobiert, so ein Patch ist das nicht, sondern es gibt so ein Zusatzprogramm, was normalen DirectX-Spielen Virtual Reality beibringt. Mhm. Und das ist sozusagen die injecten sozusagen diesen Treiber in das Spiel. Und da hatte ich am Anfang gelesen, dass... Rockstar Social Club, ja. Dass die irgendwie da so eine Crack-Mod-Routine haben und erkannt haben, da ist jetzt irgendwas gefummelt worden. Ich starte nicht und die Leute, die das als Raubkopie hatten, die haben gesagt, läuft.
Achso, ne, also scheint es ja schon, doch schon ne? eine zu geben.
Also das ist das, was ich gelesen habe. Das ist nämlich auch tatsächlich ganz interessant. Kannst du ja mal erzählen, du bist ja auf die Idee gekommen mit der Virtual Reality.
Naja, wir haben uns halt gedacht, dadurch, dass es eine Ego-Perspektive gibt und dadurch, dass die PC-Version letztendlich schon in gewissen Graden beeinflussbar ist im Unterschied zur PS4, wie gut läuft das denn eigentlich mit der Oculus Rift? Und da hast du ja jemanden, den du kennst, der dir einen Treiber oder eine neue Treiberversion geschickt hat. Und wir haben es ja tatsächlich zum Laufen gekriegt. Ne?
Genau, also Martin kam zu mir und dann habe ich natürlich als Virtual Reality-Purist gesagt, ach, das ist alles blöd, das nachzurüsten oder so. Aber ich meine, du hast echt recht gehabt, dass das ganze Netz ist ja voll davon, dass Leute sagen, oh, ich würde das unheimlich gerne mal in Virtual Reality ausprobieren. Und dieser Treiber ist Warp X, heißt er. Das ist vom Bremer Entwickler, von Ralf Ostertag. Aber das, den habe ich jetzt nicht irgendwie privat unter der Hand, sondern den kann jeder dafür
30 Euro kaufen. Aber der ist kostenpflichtig, ne?
Der kostet 30 Euro. Es gibt leider auch keine Demo-Version. Aber der rüstet sozusagen Virtual Reality-Fähigkeit nach. Das Problem ist, dass das Head-Tracking, also die Möglichkeit, den Kopf zu bewegen in der echten Welt und das in die virtuelle Welt zu übertragen, das greift ja bei den meisten Spielen mit Maus-Emulator ab. Das heißt, ich bewege den Kopf und dann denkt das Spiel, ich bewege die Maus. Dadurch gibt es immer so einen kleinen Lag und dadurch fühlt sich das immer nicht so ganz echt an. Aber es geht auf jeden Fall. Wir haben, Johannes, kannst du mal einmal das Video kurz anspielen mit dem Oculus GTA? Mats ab! da kann man das sehen. Das ist also diese typische Oculus-Ansicht, mit diesem zweigeteilten Bildschirm und diesem leicht gewölbten Bildeindruck. Und genau, da schalten wir jetzt gerade zwischen der Third Person und der Ego-Perspektive um. Und hat schon so einen gewissen Lag, aber wenn man sich das schön redet, sag ich mal, dann hat man das Gefühl, dass man da drin ist.
Also am Anfang überwiegt die Begeisterung, dass es überhaupt funktioniert und dass man in dieser großen Welt wirklich in der VR-Perspektive rumfahren kann.
Genau, und gerade beim Autofahren war das ziemlich cool, weil da wird einem dann auch weniger schlecht, weil man sozusagen das Cockpit als visuellen Ankerpunkt benutzen kann.
Aber ich glaube, dich haben auch die Zwischensequenzen ein bisschen gestört, ne? Dass man da immer wieder rausgerissen wird.
Ja, weil man dann auf einmal den Kopf nicht mehr bewegen kann. Aber da gibt es so eine Funktion, dass man die mittlere Maustaste drücken kann und dann zoomt der so raus. Das heißt, dann hast du keinen VR mehr, aber dann wird der auch nicht mehr schlecht. Aber auf alle Fälle, als wir das installiert hatten, hat sich irgendwie innerhalb von 5 Minuten direkt eine Schlange bei dir im Büro gebildet. Ne?
Ja, also richtig. Ich war in der virtuellen Welt und setze die Brille ab. Auf einmal stehen 5 Leute hinter mir. Das war ein bisschen beängstigend. Aber ich habe ja nur nette Kollegen. Also das ist das Gute an der
Sache. Wir haben dich auch immer so dekoriert, als du da und haben dir irgendwelche Sachen auf den Kopf getan und so.
Weil du planen die eigentlich tatsächlich eine Oculus-Version rauszubringen irgendwie? Wahrscheinlich
nicht, ne? Wahrscheinlich nicht.
Also die Community versucht jetzt, Rockstar zumindest zu motivieren, den Point of View, also sozusagen den Blickwinkel anzupassen, weil das Problem ist, auch wenn du den ganz groß einstellst, den Blickwinkel, fühlt sich das immer noch so an in der VR, als würde man durch eine Lupe auf die Welt gucken. Das ist alles ein bisschen zu groß, also es müsste ein bisschen weitwinkliger sein. Und da versucht die Community zumindest Rockstar da zu beeinflussen, weil das ist für Rockstar irgendwie wahrscheinlich 5 Minuten Arbeit. Ne?
Das da bin ich mir nicht sicher. Also man muss natürlich auch wissen, Rockstar hat von vornherein gesagt, dass es jetzt keine spezielle VR-Version geben wird mit der PC-Version. Das haben wir ja jetzt auch nicht da. Und man muss wissen, dass der Chef von Rockstar Games, der ist ein absoluter Perfektionist. Also der schreibt selber die Texte für das Spiel immer noch, obwohl er das, glaube ich, nicht müsste. Und ich glaube, er legt da sehr großen Wert drauf, dass wenn eine VR-Implementierung kommt, das eben nicht nur so ein 5 Minuten Gefrickel ist, sondern dass darauf angepasst ist. Und du weißt das ja besser als wir alle hier, dass wenn VR funktionieren soll, die Anwendung oder das Spiel wirklich mit VR im Hinterkopf geplant und konzipiert werden müsste.
Ja, genau.
Also und ich glaube, das haben sie, ich glaube nicht, dass sie da noch was Offizielles bringen.
Also das ist immer meine Meinung gewesen, aber ich habe ja jetzt gesehen, dass die Leute wirklich unheimlich viel Spaß damit gehabt haben, also auch mit dieser Frickel-VR-Lösung. Deswegen finde ich, sollte man das jetzt auch nicht komplett von der Hand weisen. Also man kann da ruhig durchaus mal mit rumspielen. Und
zumindest läuft
es. Es gibt irgendwie so einen Mod, der diesen Point of View so ein bisschen weitwinkliger einstellt. Den habe ich aber noch nicht zum Laufen bekommen. Muss man mal gucken, ob das funktioniert. Aber ganz kurz will ich nochmal sagen, GTA 5 gilt ja nun auch als ganz besonders böses, verrohendes Spiel. Wie siehst du denn das?
Also lustigerweise, ich habe vorhin in der Hotline einen Leser dran gehabt, einer, der ab und zu mal bei uns anruft und der sagt, ich bin ja von der Landschaftsdarstellung des Spiels so begeistert, ich habe mir das gleich gekauft, aber kann ich das auch spielen, ohne dass ich irgendwie gewalttätig sein muss? Ich will einfach nur in der Welt rumfahren oder rumfliegen.
Ja.
Und da ist die Antwort, ja, das kannst du tun. Du musst das Tutorial machen und dann kannst du dich da komplett gewaltfrei bewegen, wie du das
willst. Außer man überfährt aus Versehen Leute, was mir immer passiert.
Das kann dir ja auch im echten Leben passieren, ja, bloß bei GTA hat es nicht solche Konsequenzen. Und GTA ist jetzt kein Spiel, wo man von sich herausgetrieben Leute umbringt aus Spaß. Das macht man also nicht, also höchstens in den Missionen, aber jetzt nicht, man muss jetzt nicht rumrennen und Leute einfach abknallen.
Vor allem keine Zivilisten, sondern die, die man abknallen muss, also für die man Pluspunkte bekommt, sind halt Leute, die, naja, nicht die es verdient haben, aber die
irgendwie. Das sind halt so die typischen Gangster-Missionen, ne, die es in so Ego-Shooter-Spielen gibt.
Ich möchte mal sagen, ne, ich halte ab und zu mal Vorträge vor Eltern an Schulen, hier in der Region zumindest mal. Und als besonders warnendes Beispiel bringe ich dann immer ein paar Gameplay-Videos von GTA und sagt dann, obwohl ich GTA selber überhaupt nicht spiele und eigentlich gar nicht so gut kenne, aber ich sage denen dann halt immer, ne, das ist das, weil die sagen dann immer, ich habe das letzte Mal gemacht übrigens, bei einem Vortrag und habe denen dann ein paar besonders krasse Videos, Gameplay-Videos gezeigt und dann gesagt, irgendwie 5 Eltern knallrot geworden.
Das Spiel mein
12-jähriger Sohn spielt es, der hat immer gesagt, das ist ein Autorennen. Also, die haben die einmal geguckt, was der da eigentlich macht. Ne?
Aber das ist halt wirklich bei GTA wirklich so ein Problem. Es gibt richtig perverse Videos im Netz. Also hatten wir auch drüber geredet. Es gibt eins, da geht jemand zu einer Prostituierten und
das ist auch das, was ich gezeigt
und zündet die an, ne? Zündet sie danach an und fährt dann nochmal mit dem Auto drüber. Das ist schon ziemlich ekelhaft, aber das ist ja, das kann man in dem Spiel zwar machen, weil die natürlich, aber das kann man nur machen, weil die eine möglichst realistische Welt simulieren wollen. Ja. Und das ist aber nichts, was für das man irgendwie Punkte bekommt. Ne?
Nichtsdestotrotz ist es ab 18, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, das
hat auch seinen Grund.
Themen, das ist halt wirklich so ein Knallhart. Das ist
ein Gangster-Epos so ein bisschen. Ne?
Wurde das nicht manchmal auch als Satire so ein bisschen gesehen, so von wegen der amerikanische Lifestyle oder die Gewaltmentalität wird halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Ja, man kann da immer, wenn man nach Hause kommt, dann kann man sich immer Sachen im Fernsehen angucken und das sind dann immer so total auf die Spitze getriebene patriotische Blödsinnsvideos. Aber ich finde das ein bisschen, also der satirische Element ist jetzt nicht richtig clever, sondern ist halt so ein bisschen Holzhammer.
Ja, vor allem wird das von Jugendlichen niemals verstanden.
Ja.
Kannst du mir sagen, was du willst, glaube ich.
Nicht.
Da bin ich mir nicht so sicher. Also mein Sohn versteht es zumindest nicht.
Also dass das Bier irgendwie jetzt Pisswasser heißt, okay, das versteht wahrscheinlich der amerikanische Jugendliche auch nicht so richtig. Aber da sind schon Sachen so over the top, dass man schon denkt, okay, das meinen die jetzt nicht ganz.
Also konzipiert wurde das Spiel als überzeichnete Kritik am Kapitalismus, also speziell in Form der USA. Ne? Das ist ein Spiel, was ja nicht aus den USA kommt, sondern wurde von Engländern gemacht. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das hat ja auch noch so eine kleine überzeichnete Pointe.
Okay.
Aber das finde ich wirklich interessant an dem Spiel, dass man das auf so vielen Ebenen diskutieren kann und auch spielen kann, dass man die Missionen komplett links liegen lassen kann, wenn man will, sondern einfach nur sich an der tollen Simulation der kalifornischen Sonne.
Hättest du jetzt in den Flughafen auch an den Schalter gehen können, dir ein Ticket kaufen und wegfliegen?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube nicht.
Wegfliegen kann man halt nicht, weil man bleibt in der Stadt. Aber was du zum Beispiel machen kannst, du kannst dir ein Taxi klauen, das ist illegal, aber du kannst dann einfach die ganze Zeit Taxi fahren.
Ne? Du kannst aber das Taxi auch bezahlen.
Ach stimmt, genau.
Also darfst du nicht vergessen.
Man kann selber, wenn man, also eigentlich bewegt man sich fort, indem man Autos knackt, aber man kann auch einfach ein Taxi gehen und bezahlen, aber man kann auch einfach den Fahrer rausziehen aus dem Taxi.
Naja. Ja, das sind die Videos, die ich kenne.
Und dann kann man aber selber ganz normal einen legalen Taxi, oder? Oder
ich glaube,
man kann auch Müllwagen fahren.
Geht alles. Man ist dann eher so wie Uber, man hat ja dann keinen Beförderungsschein.
Nee, in Deutschland ist das nicht okay. Also deswegen da.
Aber in den USA wäre es legal.
Wahrscheinlich. Okay, dann haben wir jetzt ja viel über Kriminalität geredet und dann geht es ja gleich weiter damit, ne? Mit
super Anknüpfungspunkt
sozusagen. Mit harten
Boulevardthemen heute.
Mit harten, bösen Kriminellen. Was machen die? Die verkaufen gefälschte Akkus.
Genau, also es gibt ziemlich großes Angebot an gefälschten Akkus bei Online-Händlern und das haben wir uns einfach mal ein bisschen näher angesehen und dabei festgestellt, dass von den 12 Akkus, die angeblich original Samsung sein sollten, dass alle 12 sich als gefälscht herausgestellt haben.
Alle 12? Also du hast 12 bestellt?
Genau.
Alle 12 waren falsch.
Genau, ich habe 12 ausgesucht, die als Samsung beworben wurden mit Samsung-Logo und die waren dann alle
gefälscht. Stand auch wirklich in der Beschreibung das Wort Original.
Genau, also bei den meisten stand Original Samsung, bei manchen stand Samsung, aber jetzt nicht für Samsung oder so, das gibt es auch, dass halt irgendwie steht Zubehör-Akku für Samsung Galaxy oder so,
sondern
es stand wirklich Samsung-Akku und es war dann auch immer das Foto von dem Akku mit Samsung-Logo drin und so weiter.
Also haben die ja auch alle, ne? Also die
genau.
Also ich kann mich da früher noch dran erinnern, dass man für Nokia-Handys, da konnte man dann wirklich No-Name-Akkus kaufen. Das, die wurden dann auch so deklariert. Da stand dann auch nicht Nokia drauf. Das aber das auch ist noch. Ja wirklich, da steht ja jetzt hier wirklich auf den Akkus überall Samsung drauf. Genau. Also das ist ja wirklich dann knallhart.
Das gibt es auch noch. Also es gibt auch ein ganz großes Angebot von, wie sagt man das so schön, Drittherstellern. Mhm. Ja, das, die haben dann kein Samsung-Logo, aber sind auch für Samsung-Handys passend.
Aber die kauft wahrscheinlich keiner, weil alle denken, ach Mensch, die originalen Samsung-Akkus kosten ja genauso wenig wie die
genau.
Drittherstellerdinger. Und wie hast du das dann herausgefunden? Ich meine, für mich, ich würde das jetzt nicht auf Anhieb erkennen können, ob die jetzt falsch sind oder nicht.
Also ich habe erstmal die ganzen Akkus bestellt und mir die erstmal angeschaut. Und da sind so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Also zum Beispiel bei den Schriftarten. Oder wenn man sich die Logos ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man, dass bei vielen der Gefälschten ist das so ein ganz dünner Strich an bestimmten Stellen. Mhm. Und bei den Originalen ist halt eben ein dickerer.
Gut, aber das weiß man ja nicht, wenn man das... Okay, man hat natürlich in seinem Handy... Im wahrscheinlichen Fall hat man einen Original-Akku.
Genau, also ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass die Akkus in unseren Testgeräten, die direkt von Samsung waren und dass die Akkus, die es in Samsungs eigenem Online-Shop zu kaufen gibt, dass die echt sind. Damit habe ich verglichen. Aber ich wusste eben nicht, ob vielleicht irgendwelche zeitlichen Schwankungen in der Produktion sind. Ne? Dass Samsung sagt, jetzt lassen wir die Akkus mal von dem und dem Zulieferer herstellen oder wechseln unsere eigenen Fabriken oder nehmen anderes Papier oder
ja,
lassen
es woanders bedrucken. Ja, die können ja auch ihr Design ändern. Ne?
Genau, klar. Und deswegen habe ich die Akkus dann nochmal an Samsung geschickt. Die haben eine spezielle Abteilung, die nennt sich Markenschutz und die haben sich die Akkus dann auch nochmal angeschaut und haben dann eben gesagt, 12 von 12 sind gefälscht.
Und waren die, sind die aus allen Wolken gefallen oder fanden die das ganz normal? Dass die, also denen muss es ja auch wahrscheinlich klar sein, oder?
Dass also die haben auf jeden Fall gesagt, dass es ein großes Problem ist und dass sie auch dagegen vorgehen. Aber die haben jetzt sich nicht groß anmerken lassen, ob sie jetzt davon überrascht waren oder nicht. Sondern die kennen das Thema auch durch die Zusammenarbeit mit den Behörden. Also der Zoll schaut sich ja auch an, was wird importiert und dann wissen die Zöllner ja auch nicht genau, ist das jetzt ein Original-Akku oder ein gefälschter Akku und dann müssen die eben auch beim Hersteller nachfragen.
Und hast du die alle bei irgendwelchen kleinen Krauter-Shops über Amazon bestellt oder auch hat Amazon auch direkt über den Namen Amazon die verkauft?
Das war gemischt. Also ich hatte 4 von den 12 Akkus direkt von Amazon gekauft. Mhm. Das heißt, Verkäufer war Amazon und beim Rest war Amazon sozusagen die Plattform, auf der ich sie bestellt habe, aber es waren andere Verkäufer.
Ah, krass, okay.
Also es war eine Mischung.
Und hat Amazon da auch irgendwie drauf, Amazon da drauf reagiert? Hast du die damit konfrontiert irgendwie?
Ja, also wir haben dann Amazon eine Liste von Fragen geschickt und die sind dann nur relativ vage drauf eingegangen. Also haben gesagt, sie werden auf jeden Fall die Angebote prüfen, werden sicherstellen, dass das den rechtlichen Anforderungen genügt und nochmal auf ihre Bedingungen verwiesen, die für den Marketplace gelten. Also was andere Leute über Amazon verkaufen, da steht dann natürlich auch drin, dass die Angebote alle rechtlich einwandfrei sein müssen, einschließlich gewerbliche Schutzrechte und so weiter. Also wir haben Amazon konfrontiert, aber die Antwort war meiner Meinung nach nicht besonders aussagekräftig.
Aber ich verstehe dich jetzt richtig, dass wenn man wirklich echte Ware haben will, dann ist die einzige Chance, da wirklich sicher sein zu können, wenn man das bei dem Samsung-Store direkt kauft, oder?
Nein, also Samsung liefert die Akkus auch an andere Händler.
Naja, aber also wenn ich das bestelle, wie kann ich, wenn ich sicher gehen will, ein Original zu bekommen, dann... kann ich das doch vor Bestellung nicht wirklich erkennen, oder?
Genau, also vor der Bestellung ist wirklich schwierig. Da weiß ich jetzt auch kein Geheimrezept. Also man sollte vor dem Bestellen auf jeden Fall auf den Preis achten. Wenn es jetzt ein S4 oder S3 Akku, also für Galaxy S4 oder Galaxy S3, für unter 15 Euro kann ich mir nicht vorstellen, dass der echt ist.
Das wollte ich sowieso fragen. Also im Vergleich Samsung Shop, was kostet da ein Akku beispielsweise für S3, weißt du das? Und dann, wie teuer sind dann die Fälschungen sozusagen? Ist das dann so die Hälfte? Oder
also
was?
Bei den S3 und S4 kosten die Akkus bei Samsung, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe, 30 Euro. Es gibt auch einige, die nur 20 oder 25 kosten. Vielleicht waren es auch 25 Euro.
Die Original-Samsung.
Die Original-Samsung, also wenn man es im Shop von Samsung bestellt. Ich glaube, es waren 25 Euro. Und die Fälschung, die bekommt man so ab 7-8 Euro plus Ach, Versandkosten. Und,
da muss man aber auch echt sagen, ne? Also es gibt andere Rechtsbereiche, wo ich das kenne, dass dann den Kunden auch eine Mitschuld gegeben wird. Ne? Wenn der Preis abnorm niedrig ist, ne? Also erkennbar zu niedrig, ja, dann muss der Kunde auch mal langsam irgendwie ein bisschen darauf achten und gucken, da kann doch irgendwas nicht stimmen.
Hast du denn, hast du
es gab auch einige gefälschte Akkus, die 15, 16, 17, 18 Euro gekostet haben. Also der ist jetzt hier fürs Galaxy Note 3, der ist auch gefälscht, der hat glaube ich 18 Euro gekostet. Ich weiß ja nicht, was das Original kostet, aber ich finde vor allen Dingen, man muss sich die Bewertungen anschauen, die Kundenrezensionen, die sind oft ziemlich aussagekräftig. Also da gibt es manche Artikel, da ist ein Viertel der Bewertung ist ein Stern, weil die Leute eben mit der Zeit festgestellt haben, das kann nicht original sein von der Leistung her. Und das ist dann oft relativ aussagekräftig.
Genau, also das wollte ich sowieso noch fragen. Was sind denn überhaupt die Nachteile an den gefälschten Akkus?
Also was wir uns immer anschauen können und relativ klar sagen können, ist, wie ist die Laufzeit am Anfang? Und da stellen wir meistens fest, dass die Laufzeit einfach kürzer ist, aber nicht so viel kürzer, dass man sagen würde, es ist Schrott oder man sollte es sofort wieder zurückschicken. Und für uns ist es eben relativ schwer, dann über ein halbes Jahr oder so den Akku jeden Tag zu benutzen oder 10 gefälschte Akkus jeden Tag zu benutzen und mit Originalakkus zu vergleichen. Ja. Aber die Erfahrung zeigte einfach und auch die Kundenrezensionen zeigte einfach, dass die Laufzeit da halt schnell runtergeht. Ich habe auch in meinem privaten Handy solche nachgebauten Akkus über Jahre verwendet und da ist mir aufgefallen, nach einem halben Jahr musste ich die schon wieder austauschen. Mhm. Und der erste Akku hatte 2 oder 3 Jahre gehalten.
Hört sich nicht so an, als wenn sich das lohnen würde.
Ist das auch gefährlich? Also blähen die sich auf oder kann da irgendwas kaputt gehen mit so einem?
Ist mir jetzt noch nicht passiert mit den vielleicht 30 Akkus, die ich in der Hand hatte im letzten Jahr aus verschiedenen Quellen, die nachgebaut oder gefälscht waren. Ist mir sowas noch nicht passiert, aber in den Kundenrezensionen ist öfters mal davon die Rede, dass der Akku sich aufgebläht hat, sogar so stark, dass das Display dann gesprungen ist.
Oh krass.
Oder halt, dass die Akkus auch schon nach 2 Tagen nicht mehr laden. So einen Fall hatten wir jetzt auch. Also bei den Akkus war einer dann wirklich Schrott und das haben wir auch nur mehr oder weniger zufällig festgestellt, weil wir es eben nochmal ein drittes Mal ins Handy gesteckt haben. Mhm. Und ja, ich denke, das größte Problem ist einfach, dass die meisten Leute nicht wissen und auch kaum erkennen können, dass es Fälschungen sind.
Halt, kannst du noch einmal in unsere Detailkamera so ein Original und so eine Fälschung halten? Geht das?
Klar. Also das ist jetzt hier.
Kannst du ja einmal die beiden nebeneinander halten, oder? Geht das?
Genau, also das ist jetzt erstmal der gefälschte Akku für das S4, ist hier links. Und so, der ohne die Verpackung, das ist der gefälschte und die kommen meistens einfach nur in so einer durchsichtigen Plastiktüte. Und Samsung liefert eben diese Blisterverpackung, nennt sich das mit, also ziemlich aufwendig. Alles doppelt und dreifach eingepackt. Und,
aber so eine hast du ja auch gefälscht vorliegen, ne?
Genau, also es gibt diese Blisterverpackung auch in gefälscht. Kann ich die direkt mal vergleichen, das richtige Modell. Also die sehen auf den ersten Blick gleich aus. Aber da gibt es dann eben Details, wo man doch einen Unterschied erkennen kann. Also die Schrift ist bei dem Original ist sie grau und bei dem gefälschten ist die Schrift schwarz. Ja, oder die Ecken bei dem gefälschten sind so ganz spitz und bei dem Original sind sie abgerundet. Das sind so Details, aber das macht es natürlich im Alltag auch nicht unbedingt einfacher, weil man ja meistens nur eine Verpackung
hat. Man müsste es ja auch vorher wissen, ja nicht vergleichen.
Genau.
Ne, du hast ja normalerweise nur einen Akku und eine Verpackung.
Ja, und woran man es meiner Meinung nach noch am ehesten erkennen kann, ist, wenn man die Folie abzieht. Wenn ich jetzt hier bei diesem gefälschten S4-Akku einfach dieses schwarze Papier abmache, dann sieht man relativ verkratzte Akkuzelle und da steht kein Markenname drauf oder zumindest kein bekannter.
K steht, sehe ich, ne?
Irgendwie. Ja, K. Ich konnte jetzt nicht rausfinden, welcher Hersteller da genau dahinter steckt. Aber es ist auf jeden Fall eine relativ verkratzte Oberfläche und kein bekannter Markenname, der unter der Oberfläche ist.
Also sozusagen. Bei Samsung steht dann direkt auch Samsung unten nochmal drauf.
Genau, und das zeige ich jetzt nochmal. Mhm. Wenn man jetzt den echten S4-Akku nimmt, also genau dasselbe Modell.
Haben wir hier schon mal vorbereitet.
Ja, genau. Dann kann man da auch die Folie, das ist jetzt alles schon total schrumpelig, weil ich das schon so oft abgezogen habe, kann man auch die Folie abziehen und dann steht da eben Samsung SDI. Und das ist eben ein Akkuhersteller, der zu Samsung gehört und diese Zellen fertigt.
Hast du die alle, hast du da überall den Aufkleber aufgemacht? Also da ist keiner so dreist gewesen und hat sozusagen das auch gefälscht, weil das wäre ja so ein großes Problem auch nicht, da irgendwie ein Fake.
Also ich habe zwei Akkus gefunden, wo sowas Ähnliches drauf stand. Mhm. Also wo drauf stand Samsung TSDI. Das ist, wenn man auf der Homepage von Samsung SDI schaut, ist das ein Werk von denen in China. Mhm. Und also es könnte sein, dass die Akkus, wenn diese Beschriftung nicht gefälscht ist, wirklich aus einer Samsung SDI-Fabrik stammen. Aber laut Samsung sind sie ebenfalls gefälscht. Also es könnte darauf hindeuten, dass die Beschriftung gefälscht ist oder dass die Akkus aussortiert wurden, weil sie eben nicht den Qualitätsbestimmungen genügt haben. Und das war übrigens auch einer von denen, der nicht mehr lädt. Also,
oh, krass, okay.
Ja, also das ist leider kein hundertprozentiges Erkennungsmerkmal, aber die ganzen Akkus aus den Testgeräten, die ganzen Akkus, die wir aus Samsungs Online-Shop gekauft haben, also die Original-Akkus, da stand Samsung SDI immer drin. Mhm. Es gibt wahrscheinlich auch einige von Samsung, die wo was anderes draufsteht, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und bei den ganzen gefälschten hatten wir aber keinen, wo Samsung SDI drin stand.
Interessant.
Krass, finde ich.
Ja, finde ich auch krass.
Also ich hatte mal so eine ähnliche Geschichte mit, ähnlich was nicht, ein bisschen anders schon, aber mit Microsoft gefälschter Microsoft-Software oder Software, die eben nicht richtig lizenziert war. Ne? Mhm. Und die fassen ja diesen Fälschungsbegriff sehr weit, das ist mir damals aufgefallen. Ne? Die sagen auch, wenn die Distribution nicht in unseren Kanälen läuft, wie wir sie wollen, ne? Das könnte ja auch so ein Fall sein. Ne, dass da jemand, dass die irgendwo anders vom LKW gefallen sind und werden jetzt eben neu vertrieben. Ne, und es kann ja sogar sein, dass ein Original-Akku drin steckt.
Also bei den meisten, halt also bei den meisten, bei 10 von 12 waren irgendwelche No-Name-Zellen drin, wo kein Hersteller drauf stand. Und bei den zwei stand halt Samsung TSDI, aber einer von denen war ein Totalausfall und laut Samsung auch beide gefälscht. Also,
wie bist du da eigentlich drauf gekommen? Also.
Also ich hatte das ganze Thema eigentlich schon mal mit Apple-Akkus recherchiert und auch drüber geschrieben und deswegen hatte ich das so ein bisschen auf der Agenda und dann haben sich aber innerhalb von 2 Wochen, glaube ich, 3 Leser gemeldet, die alle gesagt haben, bei Amazon oder über Amazon bei kleinen Händlern Akkus gekauft, sind auf jeden Fall Fälschungen und deswegen habe ich mir das mal genauer angeschaut.
Und waren die Apple-Akkus auch, hast du auch so eine hohe Frequenz an Fälschungen da gefunden oder war das nicht ganz so heftig?
Das Witzige bei Apple ist, da gibt es überhaupt keine Original-Akkus im Handel. Also es werden zwar ganz viele als Original beworben, aber wenn man mit Leuten spricht, die in der Branche wirklich arbeiten, dann sagen die alle, also Apple beliefert nur seine eigenen Werkstätten und
das heißt, dass wenn ich zu irgendeinem iPhone-Doktor hier in die Innenstadt gehe oder so und der mir da einen neuen Akku einbaut, dann ist er auch nicht original von Apple.
Es sagen viele, dass sie original Apple-Ersatzteile haben, aber ich würde mal behaupten, in der Regel stimmt das nicht.
Mhm. Das heißt, aber wenn ich in den Apple-Store gehe, dann stimmt's.
Oder zu Gravis oder so.
Hoffentlich. Also es gibt natürlich autorisierte Servicepartner und da muss man dann eben darauf achten, dass die wirklich autorisiert sind und soweit ich weiß, also zumindest bei den iPhones läuft der Service ja auch über die Apple-Webseite und dann soll man das Handy eben einschicken und so weiter und man geht also nicht zu irgendeinem um die Ecke.
Ja, okay.
Zumindest wenn man den offiziellen Weg geht.
Wilder Westen. Und damit wir hier keinen Wilden Westen mehr haben, deswegen machen wir jetzt Vorratsdatenspeicherung.
Boah, deine Übergänge heute, mein lieber Mann.
Das ist doch toll, die Vorratsdatenspeicherung. Ja. Warum regen sich denn alle so darüber auf? Nein. Seht mal.
Es gibt keine Vorratsdatenspeicherung mehr, Herrn Kino. Das heißt jetzt Höchstspeicherfrist für Verkehrsdaten laut Bundesjustizministerium. Das ist übrigens dann gleichzeitig auch die Mindestspeicherfrist für Verkehrsdaten.
Okay.
Also.
Erzähl doch mal.
Das ist ja ganz total gekonnt, verschleiert.
Erzähl doch mal kurz,
was das ist. Reiter ist jetzt fix, ne? Das ist ganz wichtig. Also, weil der Begriff Vorratsdatenspeicherung ist so negativ behaftet, dass sie sich jetzt überlegt haben, mit Sicherheit überlegt haben, marketingmäßig müssen wir das irgendwie anders verkaufen, ne? Dass die Leute nicht mehr merken, es handelt sich eigentlich um Vorratsdatenspeicherung, sondern es ist jetzt eine Höchstspeicherfrist. Klingt ja eigentlich auch positiv.
Aber fangen wir doch mal einfach von vorne an. Also, diese Vorratsdatenspeicherung, die es jetzt ja nicht mehr gibt, die ist ja sozusagen vom Internet-Mob sozusagen verhindert worden. Also das war ja eine der, oder?
Das war so das war nicht der Internetmob.
Sondern wer war es denn?
Ja, es gab eine Reihe hochrangiger Politiker, die dagegen Klage eingereicht haben beim Bundesverfassungsgericht. Und schlussendlich hat es dazu geführt, was aber auch wirklich nicht so überraschend war, die wurde eingeführt und kurz danach später wurde sie für ungültig erklärt. Nämlich 2010 ist sie in Deutschland, musste sie dann auch sofort wieder abgeschafft werden.
Wie war vorher denn der Status quo mit den, also wir reden ja jetzt von allgemeinen Ja, was eigentlich für Daten? Welche Daten umfasst diese?
Es geht um Telefonie. Mhm. Ne? Und bei Telefonie geht es sowohl um Festnetztelefonie als auch Mobiltelefonie.
Aber es geht nur um die Metadaten, es geht nicht um die
Gesprächsaufzeichnung. Genau, es geht nicht um Inhalte.
Wann habe ich wen angerufen?
Bei der Vorratsdatenspeicherung geht es eigentlich nie um Inhalte. Es geht immer nur darum, wann habe ich, mit wem möchte ich oder mit wem telefoniere ich? Wann startet das Telefonat? Wann endet das Telefonat? Mhm. Und wer ruft an?
Und vielleicht über welchen Provider? Oder
so. Und über welchen Provider. Und im Bereich Mobilfunk kommt noch ein entscheidendes anderes Datum dazu, nämlich der Standort. Der Standort wird nämlich mit aufgezeichnet. Sprich, du kannst nicht nur ein Kommunikationsprofil machen, sondern parallel dazu auch noch ein Bewegungsprofil, theoretisch.
Und da steht jetzt nicht nur drin, in welche Funkzelle ich gerade eingewählt bin, sondern das ist dann auch gleich trianguliert, dass man wirklich gleich eine Koordinate sozusagen
hat. Das speichert der Mobilfunkprovider sowieso mit. Das macht er unter anderem zu Abrechnungszwecken, sagt er selber, also sagen die Mobilfunkprovider selber. Mhm. Und wichtig zu wissen ist, auf jeden Fall speichern Provider heutzutage, also Mobilfunkprovider heutzutage schon die Standorte 90 bis 180 Tage lang.
Und das dürfen sie auch?
Nee, eigentlich nicht. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass das passiert. Weil entsprechende Papiere geleakt sind, die vor allem von Ermittlungsbehörden, die sagen, da kannst du so lange auf die Daten zugreifen, da so lange auf die Daten, also in offizielle Ermittlungsleitlinien. Mhm. Aber eigentlich darf das nicht so sein.
Aber wie war denn da bisher der Status quo? Also was war die Höchstspeicherdauer von diesen Daten gesetzlich?
Also es kommt drauf an. Also bei Festnetztelefonie ist die Höchstspeicherdauer nicht lange. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt gespeichert wird. Höchstens dann zu Abrechnungszwecken. Mhm. Das sind halt die Einzelverbindungsnachweise. Ne? Mhm. Solange, wenn du deinen Einzelverbindungsnachweis anforderst, du wirst den haben, dann speichern die auf jeden Fall mindestens für 30 Tage.
Mhm. Ne? Aber da sind ja immer die letzten drei Stellen ausgegraut.
Das heißt, auf der Rechnung. Ob das im Rechenzentrum so ist, kann ich dir nicht sagen.
Sie es ja auch nicht vollständig speichern, wenn sie den Kunden sowieso nur, also ne? Aber okay.
Ja, ja. Okay, das stimmt schon, aber es ist mit Sicherheit unausgext gespeichert.
Und davon bei den Mobilfunkdaten?
Bei den Mobilfunkdaten ist es in der Regel noch länger gespeichert, weil es da andere Abrechnungsmodelle gibt. Aber wie gesagt, vor allem die Standortdaten werden ziemlich lange gespeichert. Mhm. Und beim wo sich bei unserer Berichterstattung immer ziemlich viel drum dreht, nämlich die IP-Adresserfassung, wenn die zum Beispiel bei der Telekom, wann die Telekom welchem DSL-Anbieter welche IP-Adresse zugewiesen hat, wird abgespeichert. Mhm. Die Telekom speichert das im Moment in Übereinkunft mit den Datenschutzbehörden, mit der Bundesdatenschutzaufsicht für 7 Tage. Und da haben andere Provider nachgezogen. Du kannst also davon ausgehen, dass dein Provider bis zu 7 Tage zurückführen kann, wann du welche IP-Adresse hattest. Mhm. Ne? Und diese Frist soll jetzt auf 10 Wochen ausgeweitet werden.
Also und es geht nicht nur Mobilfunk und Festnetz, sondern auch Internet.
Genau.
War da nicht auch was mit E-Mails?
Ja, das steht hier in diesen ominösen Leitlinien drin, die Justizminister Heiko Maas am Mittwoch vorgestellt hat. Er stellt hier ganz besonders heraus, wir speichern keine E-Mail-Inhalte. Oh, darum ging es aber noch nie. das ist eine ganz klassische, wir nennen es mal ganz gerne Nebelkerze. Ne? Mhm. Also es wird hier besonders rausgestellt, nein, Kommunikationsinhalte werden nicht erfasst und vor allem keine E-Mail-Daten, wird es genannt. Elektronische Post ist außen vor. Aber natürlich kannst du...
Was ist das für ein Bullshit? Ich meine, die Provider haben doch eh nichts mit den E-Mail-Daten zu tun.
Ja, vor allem E-Mail-Daten werden sowieso viel länger gespeichert. Ne? Also wenn du, nimm an, du bist zum Beispiel bei GMX oder web.de und du verwaltest deine E-Mail ganz normal, wie es fast jeder macht, entweder über das Webfrontend, über den Browser oder IMAP, dann liegen die dann ein halbes Jahr. Du archivierst sie wahrscheinlich sogar für ein Jahr oder 3 Jahre und dann hat natürlich jede Ermittlungsbehörde darauf Zugriff, die sich dafür interessiert. Deswegen ist das natürlich echt Unsinn, muss man sagen.
Und es geht jetzt also darum, dass der Staat jetzt sozusagen vorschreibt, dass er den Providern vorschreibt, ihr müsst die Verbindungsdaten so und so lange vorhalten,
genau,
damit die Ermittlungsbehörden Zugriff drauf haben. Ja. Und vorher war das, wenn ich dich richtig verstehe, vorher war das nicht so richtig geregelt.
Es,
also
ist im Moment
gab auch kein Verbot. Also es hat auch niemand der Telekom verboten, die Daten,
halbes Jahr aufzubewahren. Es gab tatsächlich mal so eine Art Verbot. Also es wurde gesagt, das geht eigentlich gar nicht, wenn ihr das nicht zu Abrechnungszwecken braucht. Und das ist zum Beispiel bei Flatrates eben überhaupt nicht mehr der Fall. Genauso auch bei Telefonie-Flatrates nicht. Mhm. Dann dürft ihr gar nicht speichern. Dann hat die Telekom aber gesagt, wenn wir es nicht zu Abrechnungszwecken brauchen, dann brauchen wir es aber zu Systemsicherungszwecken. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir eine DDoS-Attacke kriegen auf unsere Systeme, dann müssen wir wenigstens nachvollziehen können, von welchen IP-Adressen lassen, dass es gekommen ist. Oder umgekehrt, wenn einer unserer Kunde verdächtigt wird und seine IP-Adresse taucht irgendwo auf, mhm, ein paar Tage später, dann müssen wir noch sagen können, der war dann und dann online.
Ne?
Und
hältst du das für plausibel?
Oder ja, das halte ich für plausibel. Ja.
Also das ist jetzt nicht, Sie wollen jetzt auch keine Verschwörungstheorie.
Diese 7 Tage sind in Ordnung. Es gibt nur ein kleines Problem dabei. Ich finde die nicht so schlimm. Das ist quasi eine Mini-Vorratsdatenspeicherung. Das Problem ist nur der Zugriff. Der Zugriff ist jetzt hier bei dieser Höchstspeicherfrist anders geregelt. Im Moment läuft das so, dass wirklich jede Ermittlungsbehörde darauf Zugriff haben kann. Ein Anwalt muss nur einen Brief schreiben, es gibt keinen Richtervorbehalt, braucht nicht mal einen richterlichen Beschluss oder sowas. Also sie kommen sehr leicht an diese Daten, wenn sie wollen. Und noch schlimmer ist, dass diese Daten auch für zivilrechtliche Auskünfte offenstehen. Das sind die viel zitierten File-Sharing-Abmahnungen zum Beispiel. Ich kann dir mal sagen, das finde ich ganz witzig.
Es war ja sonst so, dass wenn ich jetzt irgendwie, weiß nicht, ich habe einen Film produziert und ich sehe, dass da irgendwelche Torrents kursieren, dann bin ich zum Anwalt gegangen. Und dann hat der sozusagen bei der Telekom einen Antrag gestellt, hier, ich brauche die und die IP-Adressen.
Er muss das ist der Witz, deswegen läuft das ja alles so systematisch ab. Er muss das in diesen ersten 7 Tagen machen.
Genau, aber es musste erst noch ein Staatsanwalt, musste sozusagen sein, okay dafür gehen.
Genau.
Und das, wenn ich
dich richtig verstehe. Nee, kein Staatsanwalt, sondern in dem Fall ein Richter.
Okay.
Da gibt es einen Richter, in dem Fall nicht bei Ermittlungsbehörden, sondern bei diesem zivilrechtlichen Anspruch gibt es einen Richtervorbehalt. Aber die wurden durchgewunken. Die wurden in Massen durchgewunken, da sind auch jede Menge Fehler gemacht worden.
Und das
also Anträge, die nie hätten durchgehen dürfen, sind trotzdem durchgegangen. Wofür sich sogar Gerichte später entschuldigt haben.
Und das ist diese Instanz, dass das mit diesem über einen Richter geht, das ist jetzt, wenn ich die richtig verstehe, sowieso passé. Also das geht jetzt.
Das ist die große Frage. Dazu steht nämlich in diesen Leitlinien nichts und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wir haben jetzt 7 Tage eine sehr laxe Zugriffsbeschränkung auf diese Daten. Mhm. Ja. Was die wollen, sind 10 Wochen Speicherung. Ne? Das ist ja schon mal wenigstens weniger, als es 2009 war, da waren es nämlich noch 6 Monate. Mhm. Aber läuft das parallel zu diesen 7 Tagen, heißt das, dass diese 7-tägige Speicherung dann auch diesen harten Zugriffsgrenzen unterliegt, dann fände ich es gut, wenn dieser Zugriff endlich härter geregelt würde. Aber ich versichere dir, da bin ich mir ganz sicher, dass die Urheberrechtsindustrie, also die Urheberrechtslobby, vor allem die Medienindustrie, dagegen Sturm laufen wird. Weil dann hätten sie plötzlich keinen Zugriff mehr auf die Daten und könnten nicht mehr abmahnen. Mhm. Und das wird nicht passieren. Da bin ich mir ganz sicher.
Vielleicht nicht drin, ne?
Genau. Mhm. Deswegen wird es mit Sicherheit so sein, dass die ersten 7 Tage parallel laufen, ne? Als anderer Datenbestand deklariert werden wird, quasi als der Vorratsdatenbestand, der ja eigentlich auch, das steht ja auch hier drin, auf anderen Systemen, speziell gesicherten Systemen passieren muss.
Mhm. Aber dass das jetzt alles nochmal aufgepoppt ist, steht das in Verbindung mit den Charlie Hebdo-Anschlägen?
Ja, ja.
Also das kann man schon sagen, oder?
Die Medien haben in den letzten Tagen ja ziemlich viel spekuliert. Also es war ja sehr offensichtlich, dass die Initiative geht von Sigmar Gabriel aus, vom Bundeswirtschaftsminister. Und nach den Charlie Hebdo-Anschlägen war der Erste, der dann gesagt hat, boah, das hätte alles verhindert werden können, wenn wir eine Vorratsdatenspeicherung hätten.
Aber und
die Franzosen haben eben eine Vorratsdatenspeicherung. Genau das Gleiche hat er gemacht, als damals der Anders Breivik-Anschlag war in Norwegen. Da hat er auch einfach, muss man ganz klar sagen, ganz offen die Unwahrheit gesagt. Ich weiß nicht, ob er es wieder besseren Wissens gemacht hat oder um die Bevölkerung in das Licht
zu führen. Das heißt, die hatten auch eine Vorratsdatenspeicherung zu dem Zeitpunkt, die Norweger?
Die hatten eine Vorratsdatenspeicherung.
Da haben sie auch nicht verhindern
können. Genau.
Mhm. Okay.
Und es gibt eine sehr umfangreiche Untersuchung vom Max-Planck-Institut, die ist relativ neu, die geguckt hat, man muss ja trennen zwischen der normalen Kleinkriminalität, zum Beispiel eBay-Betrugsfällen oder so. Da kann so eine Vorratsdatenspeicherung tatsächlich Sinn machen. Oder auch zum Beispiel in dem ganzen Bereich Kinderpornografie, Besitz oder so. Weil die Leute, das sind meistens nicht technisch versierte Menschen,
wenn
die das
machen. Wenn der Zugriff darauf stark geregelt ist, das also wirklich nur bei Kapitalverbrechen oder bei Verbrechen ab einer bestimmten Höhe sozusagen Zugriff drauf genommen
werden. Ganz genau. Da nimmst du genau die...
Das finde ich auch, okay.
Also es wird so kommen. Mhm. Aber genau die Leute, die du damit erwischen willst, erwischst du damit natürlich nicht. Weil die Terroristen haben mit diesen Leitlinien hier eine perfekte Anleitung, wie sie sich schützen können. Und das werden sie natürlich auch tun. Es wird natürlich kein Terrorist, ohne seine IP-Adresse zu verschleiern, eine Bombenanleitung runterladen, natürlich, um mal ein ganz plakatives Beispiel zu geben.
Und,
bei Kapitalverbrechen ist es ähnlich.
Ja, auch alles sehr einfach zu
ein Beispiel. Ne? Also es gibt hier hinten einen ganz genauen Katalog, Straftatbestandkatalog, wo Zugriff erlaubt sein soll. Ne? Und zum Beispiel ist es im Fall Kinderpornografie so, es ist kein, also der Zugriff ist nicht erlaubt, wenn ein Besitz vermutet oder ermittelt wird. Ne? Mhm. Auch nicht, wenn eine Beschaffung vermutet oder ermittelt wird. Der Zugriff ist nur erlaubt, wenn es einen konkreten Verdacht auf die Produktion, also auf die Herstellung von kinderpornischen pornografischen Materialien gibt. Das finde ich sehr gut.
Ja, klar.
Das sollte, wenn es diese Daten denn schon geben muss, dann sollte der Zugriff dann auch möglich sein. Mhm. Nur genau die erwischt man damit nicht. Weil, die verschleiern in der Regel
das
perfekt.
Ist dann ja auch schon
das ist ja sehr, sehr harte, Verbrechen, organisierte Kriminalität sagen, ja. Und die finden andere Wege, sich auszutauschen wissen, als mit ihr. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, wofür das eigentlich gut sein soll. Mir ist es immer noch nicht klar. Und wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht gesagt und vor allem auch der Europäische Gerichtshof 2014 nochmal in noch schärferer Form bestätigt, dass die Verhältnismäßigkeit bei solchen Gesetzesvorhaben einfach nicht gewährleistet sein kann. Man kann nicht anlasslos, pauschal von allen Bürgern ohne jede Schuldvermutung Verbindungsdaten speichern über 10 Wochen hinweg.
Warum meinst du, dass das jetzt trotzdem wieder in der, also in dieser Massenüberwachungsform vorgeschlagen wird?
Das ist mir ehrlich gesagt ein völliges Rätsel. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sigmar Gabriel sich der Öffentlichkeit als Hardliner präsentieren will. Weil er in der letzten Zeit zu soft drüber gekommen ist oder wie auch immer. Weil der Wahlkampf steht nächstes Jahr an. Ne? Ich kann es dir nicht sagen.
Also meinst du, falls das jetzt so durchkommt, könnte es wieder vom Bundesverfassungsgericht
gekippt werden? Klagen sind schon angekündigt. Mhm. Also Kubicki und Baum von der FDP haben schon angekündigt, dass sie auf jeden Fall Verfassungsklage einreichen werden. Mhm. Sobald, aber sie können es natürlich auch erst tun, wenn das Gesetz wird. Und das ist ja noch nicht mal ein Gesetzentwurf da wenigstens. Ne? Aber das Absurde an der Situation ist auch, die Bundesregierung hat sich immer, als man die Vorratsdatenspeicherung kritisiert hat, damals, ne, als sie eingeführt wurde bis 2010, als sie wieder gekippt wurde, immer gesagt, wir mussten es ja machen, das war eine EU-Richtlinie, wir mussten die umsetzen. Mhm. Ne? Dann wurde sie vom Bundesverfassungsgericht gekippt und dann haben die Hardliner von der CDU, CSU wieder darauf gedrängt, die muss aber jetzt unter anderen Bedingungen wieder eingeführt werden. Wir müssen das halt so machen, dass es wieder gesetzeskonform ist. Dann hat die Bundesregierung immer gesagt, vor allem die Hardliner, wir haben ja auch den Druck von der EU. 2014 wurde die Richtlinie gekippt und plötzlich war Deutschland einer der wenigen Staaten, die absolut alles richtig gemacht haben und im Recht waren, weil sie sie eben nicht eingeführt haben. Und ausgerechnet wir, ne, die wir uns so lange geweigert haben, EU-Recht umzusetzen, wollen jetzt als Einzellösung, als Einzelstaatenlösung nach vorne preschen, obwohl es überhaupt nicht nötig ist. Es ist überhaupt nicht nötig. Es gibt keine EU-Vorgabe, dass es umgesetzt
gerade werden muss. Gerade der Justizminister hat ja noch im Dezember gesagt, dass er es entschieden ablehnt.
Genau,
das ist ja das Perplexe an der Sache extra. Ja.
Das ist wirklich heftig.
Jetzt kommt das war genau so ein Papier, Satz, das war wirklich, tut mir leid, das sagen zu müssen, weil ich finde, das fördert massiv die Politikverdrossenheit. Mhm. Das war genau so ein Satz, wie Frau Merkel in der letzten Fernsehdiskussion vor der Wahl gesagt hat, mit mir wird es keine Maut geben. Ja. Das ist, ich glaube einfach, sowas bleibt ja den Bürgern auch im Kopf. Also wenn jemand sich hinstellt, gut, er hat es getwittert, aber er hat es auch mehrfach gesagt, ich bin gegen die Vorratsdatenspeicherung, wird es mit mir nicht geben.
Es gab einen Artikel
und 4 Wochen später Zeitung stellt er sich gerade vor die Presse und sagt, wir haben die Lösung gefunden. Es ist jetzt keine Vorratsdatenspeicherung, sondern eine Höchstspeicherfrist. Also das ist für meine Begriffe völlig absurd, diese Situation.
Wie sieht denn die Situation in Europa aus? Also sind wir, ist Deutschland das einzige Land, in dem es so etwas im Moment noch nicht gibt? Oder gibt es da noch so andere Bastionen?
Es gibt andere Bastionen und es gab eine Menge Staaten, wo auch geklagt wurde und erfolgreich geklagt wurde. Aber zum Beispiel, es lässt sich jetzt schon beobachten, hat man in den letzten Tagen gesehen, in Österreich gibt es zum Beispiel auch keine Vorratsdatenspeicherung, aber die österreichischen Hardliner haben gesagt, guck mal, ne? Die Deutschen machen das jetzt auch, dann können wir es da als recht machen. Und die wollen jetzt was ganz Ähnliches einführen, ne, einen ähnlichen Gesetzentwurf machen, weil alle jetzt plötzlich sagen, das ist ja eine Lösung, die mit der kann man vielleicht noch einigermaßen alle zufriedenstellen. In Wirklichkeit kann man mit der Lösung gar niemanden zufriedenstellen. Ich möchte noch einen Punkt sagen, der mir da auch so bitter aufstößt und der auch gegen die EU-Entscheidung verstößt. Eine Vorgabe war es, die Daten von Geheimnisträgern, sprich Seelsorgern, Ärzten, Psychologen, Apothekern und Presse, auch Journalisten, wir sind auch Berufsgeheimnisträger und natürlich Politiker, wenn sie ein offizielles Mandat besitzen, müssen von der Speicherung ausgenommen werden. Steht völlig klar drin in der Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof. Was sagen die? Das geht nicht. Wir können ja keine Datenbank anlegen mit Berufsgeheimnisträgern. Das würde gegen deutschen Datenschutz verstoßen. Deswegen muss doch alles gespeichert werden. Verstoßen also damit schon wieder gegen EU. Rechtsprechung und sagen, dann darf dann eben nicht drauf zugegriffen werden. Aber wie will man bitte das denn sicherstellen? Mhm. Das ist völlig offen, wie das funktionieren soll. Weil, ne, also jemand ruft mich an und ein Informant und möchte mir ein Geheimnis anvertrauen. Wie soll denn irgendjemand wissen, dass dieser Anruf nicht gespeichert werden darf? Das ist noch völlig ungelöst. Zumal, wenn es keine Liste gibt, keine Blacklist, wo automatisch die Speicherung
ausgeschlossen wird. Ja, vor allem Anrufe, okay, aber ich finde gerade diese Standortdaten, die sind halt unglaublich sensibel.
Ja. Also die deswegen ja auch nur 4 Wochen, ist doch kein Problem, Janken.
Und richtig gefährlich finde ich, wenn dann jeder Wald- und Wiesenpolizist auf so eine Datenbank zugreifen
kann. So wird das aber definitiv nicht sein.
So wie irgendwie, so okay, also das, ja gut.
Na, also es gibt dann einen Richtervorbehalt und es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass ein Staatsanwalt von sich aus einfach mit einem Brief an den Provider darauf zugreifen kann und das muss dargelegt werden. Allerdings, ich bin auch sehr skeptisch, was diesen Richtervorbehalt angeht. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt. Mhm. Ich habe so oft gesehen, wie solche Anträge in dieser Art einfach nur durchgewunken werden.
Weil die zugemüllt worden sind davon und überhaupt gar nicht mehr arbeiten konnten und irgendwann alles durchgeschoben haben. Und
also eine Sache wollte ich noch sagen, fand ich interessant, weil das ist ganz aktuell, das hat die Telekom gestern bekannt gegeben, aus dem letzten Vorratsdatenspeicherungsjahr 2009 haben sie, was Festnetz angeht, 12.891 Auskünfte erteilt an Strafverfolgungsbehörden.
12.000?
Ja. Ja, und was Mobilfunknetz angeht, fast 20.000. Und sie haben die Anschlüsse zu 71.932 IP-Adressen an Strafverfolgungsbehörden weitergegeben, auf deren Fragen hin. Und jetzt kommt's. Alles an Rechteinhaber, an File-Sharing-Abmahner, 2.095.000 IP-Adressen. Dazu siehst du, wozu diese Vorratsdatenspeicherung 2009 wirklich schwerpunktmäßig benutzt
wurde. Und das ist nur Telekom jetzt, und es gibt ja noch eine Menge andere.
Das ist nur Telekom, wobei die Telekom natürlich bei weitem der größte Provider in Deutschland ist. Ne? Weil da fließt mit Sicherheit, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, da fließen auch die 1&1-Anschlüsse, die Telekom wiederverkaufen, auch noch mit rein. Ich weiß
aber nicht. Glauben wir denn, dass diese Abmahnindustrie da auch aktiv Lobbyarbeit betreibt in Berlin?
Wissen wir.
Okay.
Das tun sie auf jeden Fall, klar. Das sieht man auch an den ganzen, zum Beispiel an dem Gesetz zum zivilrechtlichen Auskunftsanspruch, was ich für ein Unding hier halte nach wie vor, dass sie einfach da hingehen können und können mit 30.000 IP-Adressen mit einem großen Stuber da hingehen und sagen, hier Gericht, sag denen mal, wir wollen die Anschlüsse dazu haben und das wird einfach, das geht durch. Ne? Und die können dann halt in Massen abmahnen.
Das Schlimme ist natürlich, das ist ja schon sehr nicht so komplex, aber es ist
ein
schon
großer Eingriff in unser Grundrecht
auf Unversehrtheit der Kommunikation. Nicht. Wenn man da mit irgendwelchen Metadaten um die Ecke kommt, dann sagen viele Leute, ja, was das denn?
Sowohl
es gibt den öffentlichen Aufschrei halt nicht so richtig.
Sowohl dann die Kommunikationsverkehrsdaten, also nicht mal nur die Inhalte, auch die Verkehrsdaten, wann du mit wem, über welchen Provider telefoniert hast und auch dein Standort, das ist Telekommunikation.
Ja, ne? Klar. Wir wissen ja, dass Leute in, dass Amerikaner mit Drohnen Menschen umbringen, nur anhand von Informationen, die sie über solche Metadaten gewonnen haben.
Wir wissen auch spätestens über Snowden, was die mit den Metadaten, erstens, dass sie ein Rieseninteresse daran haben, die NSA sogar noch viel mehr als an eigentlichen Kommunikationsinhalten, weil die wollen ja wissen, wer mit wem wann und so, ne, um Netzwerken auf
die Spur zu kommen. So viel verknüpft, wenn du die ganzen Daten hast, dann kannst du so viele Sachen darüber rausfinden. No. Aber das ist halt so Mainstream-mäßig bisschen schwierig zu verstehen vielleicht, warum diese Daten so sensibel sind.
Aus diesem Entwurf hier geht zumindest nicht hervor, dass es Planungen gibt, dass man so eine Art Big-Data-Analyse über diese Vorratsdaten macht. Das wäre natürlich auch eine Art von Rasterfahndung, wäre nie zulässig. Ne? Aber die Daten sind dann eben da. Ja? Und die werden anderslos gespeichert. Das heißt, eine gesamte Bevölkerung wird für 10 Wochen unter Generalverdacht gestellt. Und für meine Begriffe ist es das, was es bringen soll, bei weitem nicht wert. Stichwort Verhältnismäßigkeit. Ich finde, da ist das Verhältnis völlig aus den Fugen geraten.
Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Aber eine Frage hätte ich schon noch. Also jetzt regen sich ja schon viele Leute über diese Leitlinien auf oder über diesen Entwurf. Was kann man denn dagegen tun? Außer jetzt in Facebook sich aufregen oder auf anderen sozialen Netzwerken oder irgendwo. Kann man denn aktiv als Bürger was tun, dass man sagt, ich möchte meiner Stimme jetzt Ausdruck verleihen, ich möchte
deinen
zeigen,
dass ich dagegen bin? Kannst du sagen, oder?
Also du kannst es natürlich deinem Abgeordneten sagen, nur es gibt halt ja den Fraktionszwang, ne? Das sehen wir hier ganz deutlich. Und diejenigen, die das entscheiden werden Und es wird, der Gesetzentwurf wird mit Sicherheit kommen und das Gesetz wird auch verabschiedet werden. Haben halt die übergroße Mehrheit im Bundestag. Da wirst du, wenn du, selbst wenn du deinen Abgeordneten umstimmst, nicht viel erreichen können. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu demonstrieren. Es gibt die Freiheit statt Angst-Demonstration. Die nächste ist meines Wissens wieder im Dezember, die ganz groß in Berlin. Es ist einfach toll, wenn da viele auf die Straße gehen, weil das ist ein Anliegen von denen. Aber es gibt natürlich vor allem auch Arbeitskreise, denen man sich anschließen kann. Und der Klassiker ist der Vorrat, ne? Ist der AK-Vorrat, Arbeitskreis Vorrat, wo viele Vorratsdatengegner agil sind und auch Veranstaltungen organisieren und so. Da kann man sich tatsächlich
also sich zusammenfinden.
Da kann man sich einbringen. Mhm. Aber auf juristischer Ebene kannst du im Moment noch nichts machen, solange das Gesetz noch nicht da ist.
Und ist du hast gesagt, die Demo ist im Dezember, ist das nicht?
Ist der September, nicht?
September. Ach, September. Okay.
Das ist die große. Ich weiß nicht, ob im Vorfeld, also ich glaube, es ist jetzt sogar diese oder nächste Woche eine kleinere. Ich bin doof, Entschuldigung. Es doch, ein bisschen manchmal schon. Ich habe gerade so viel im Kopf, was das angeht. Ja. Nee, es ist just heute, ist ja die Big Brother Award-Verleihung in Bielefeld. Ja. Ne? So. Beziehungsweise, wenn die Ausstrahlung ist, wahrscheinlich dann gestern. Und da wird schon sehr viel auf das Thema eingegangen, da wird auch geplant. Und wenn man sich da einbringen will, dann kann man sich auch gut an den Verein Digital Courage wenden, die Big Brother Awards auch verleihen. Die sind nämlich in dem Bereich auch sehr aktiv.
Das können wir in der Meldung zum Ablenker nochmal verlinken.
Genau, das können wir gerne machen.
Es wäre schön, ich ergreife ungern bei solchen Gesetzesvorhaben so sehr Partei, aber in dem Fall war es mir gerade im Bedürfnis.
Das können wir, glaube ich, schon machen. Ja, das war jetzt ein bisschen ein tragisches Ende fast, ne? Weil das ist ja irgendwie, ich finde das alles schon ein bisschen deprimierend, was da passiert. Schreibt uns gerne auf uplink@ct.de oder kommentiert auf YouTube oder kommentiert auf Heise Online, wo wir auch immer Samstagvormittag das Video posten. Gibt es irgendwie noch was, wo die Leute uns schreiben
Twitter.
Können? Twitter, genau.
Twitter können uns auch schreiben. Twitter auch uns direkt schreiben oder auf den ct-uplink-Account.
Und dann freuen wir uns und dann würde ich sagen, tschüss und bleibt uns zu
sehen.
Ciao. Ciao.